Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Noch bis zum nächsten Wochenende laufen die internationalen Wochen gegen Rassismus. Diese Aktionstage stehen diesmal unter dem Motto Misch dich ein und werden hierzulande seit 2016 von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert und auch durch den deutschen Profifußball unterstützt. Gerade in Fußballstadien, aber auch in Sportverbänden ist Diskriminierung und Rassismus nicht selten. Affenlaute beispielsweise von den Zuschauerrängen, persönliche Beleidigungen gegnerischer Spieler auf dem Feld oder auch schlichtweg fehlende Rahmenbedingungen für interkulturelle Vielfalt sind diskriminierend. Lorenz Naku-Laing ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung in Bochum, Diversity-Trainer und Geschäftsführer seines Sozialunternehmens Vielfaltsprojekte. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wo er Rassismus im Sport vor allem wahrnimmt und in welchen Ausprägungen und unter welchen Rahmenbedingungen.
Rassismus gibt es im Sport aller Orten. Wir finden Rassismus beispielsweise in der diskriminierenden Aussage auf dem Platz zwischen Spielern. Wir finden Rassismus in der noch immer defizitären Repräsentation von Minderheiten in Vorständen, in Vereinsheimen, in der Clubebene, aber auch im Trainerlevel. Und wir finden Rassismus leider auch noch in den ungleichen Bedingungen, denken wir an den internationalen Sport, zwischen denen, die mal Kolonie waren und denen, die es heute nicht mehr sind.
Hat sich da Ihrer Beobachtung nach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten etwas verändert, zum Positiven oder eher zum Negativen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen erstmal ja. Es wäre zum Beispiel im American Football undenkbar gewesen, dass ein schwarzer Mann Quarterback spielt. Ganz lang galt der schwarze Mann als zu dumm für diese Aufgabe und wir wissen, wie rassistisch es ist. Und heute weiß man es besser, weil sie holen Super Bowls. Was wir auch sehen ist, dass es ein klareres Bekenntnis gegen Rassismus gibt und in Extremformen früher eingegriffen wird. Aber besser ist bei weitem noch nicht gut, weil wir wissen, Rassismus findet im Spitzensport, aber auch im Breitensport noch immer statt. Und es gibt immer wieder Vorfälle und Situationen, die abgetan werden als war doch nicht so gemeint, war nicht so schlimm, machen sich keine Sorgen oder es wird schlichtweg verleugnet, dass das ein Rassismusproblem sei.
Sport lebt von und mit vielen unterschiedlichen Emotionen. Ist der Bereich dadurch auch besonders anfällig für Rassismus und Diskriminierung?
Jein. Ich würde definitiv sagen, Emotionen gehören zu allen Teilen des Lebens. Und im Sport sehen wir natürlich durch diese Konkurrenz- und Feindessituation einen größeren Anreiz dazu, diskriminierend zu handeln, weil man den anderen eins reindrücken möchte, um es einfach zu formulieren. Gleichzeitig ist der Sport aber historisch ein sehr kooperationsbedürftiger Bereich, wo Zusammenarbeit mit dem anderen überhaupt erst Sport möglich macht. Das Halten an die Regeln, an Verbandsvorgaben, ans Miteinander. Das heißt, der Sportgeist hat immer diese doppelte Seele zwischen sehr viel Kooperation auf der einen Seite und einer Feindschaft auf der anderen Seite. Und das eine zeigt Richtung Rassismus und das andere zeigt zum Glück Richtung Antirassismus.
Und wie ist es dann beispielsweise auf den Zuschauertribünen? Verleiten da Anonymität und Gruppenverhalten zu mehr, ja, ich sag mal, Hemmungslosigkeit als in anderen gesellschaftlichen Bereichen?
Ja, aber wir sehen auch, vor allem der geringe Verfolgungsdruck sorgt für die Möglichkeit, rassistischer zu sein, weil die Leute trauen es sich, weil sie wissen, niemand wird was tun. Es gibt keine Ansprache, keinen Widerspruch. Meine Erfahrung ist, dass die Leute auf den Fantribünen, die eng beieinander stehen, die kennen sich sehr gut, die kennen sich seit vielen Jahren und die haben sich dort öfters wiedergesehen. Und wenn es in der Fankultur eine aktive antirassistische Haltung gibt, dann würde man den Kumpanen, den man seit 6 Spielen neben sich stehen sieht, auch darauf ansprechen, wenn er etwas Rassistisches sagt. Deswegen glaube ich, ist es viel weniger die Anonymität und mehr die Ermöglichungskultur des Nicht-Handeln-Wollens seitens der Funktionäre und der anderen Fans, die Rassismus ermöglichen, wenn er passiert.
Wie könnten denn im Sport Einzelpersonen zunächst mal als positives Vorbild fungieren oder auch pädagogische Signale setzen?
Menschen können erstens ihre Sprache verändern. Wen fragen sie was, wie sprechen sie über Dinge? Also nicht mehr hinzugehen und davon auszugehen, dass der Schwarze schnell rennt und hoch springen kann, sondern ihn auch mal zu loben für seine Spieltaktik, für sein Spielgeschick. Es ist wichtig, dass Leute Diversity im Sport unterstützen und sagen, ja, ich finde es toll, wenn eine kopftuchtragende Frau Sport macht und ja, für mich ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn wir mal ein Vereinsfest umlegen, weil die KollegInnen fasten und deswegen später mit uns feiern wollen. Das heißt, eine aktive kommunikative Akzeptanzkultur ist wichtig. Wichtig ist aber natürlich auch, in kritischen Situationen klare Kante zu zeigen und Rassismus anzusprechen, nicht um die es gesagt haben, fertig zu machen, sondern aktiv in den Dialog reinzugehen und das Problem aufzuarbeiten. Eine meiner Lieblingssituationen, die ich immer wieder zitiere, ist, dass nach einem Spiel hat ein Trainer erfahren, dass einer seiner Spieler etwas Rassistisches getan hat und der ist dann zum anderen Trainer gegangen, hat gesagt, das finde ich nicht gut. Die haben zusammen dann sich in die Mitte des Spielfeldes gesetzt, darüber geredet und dann im Anschluss hat der Trainer gesagt, und der Spieler, der sitzt bei mir ein Spiel auf der Bank. Ich müsste nicht, aber ich will, weil ich Werte im Sport vermittle, die genau das fordern. Und das finde ich all die kleinen und großen Aktionen, die Fans und auch Trainer machen können.
Sie haben ja selber einen pragmatischen, ich nenne es mal Fünf-Punkte-Plan entwickelt. Was ist demnach denn hilfreich und unkompliziert im Kampf gegen Rassismus?
Ich denke dabei an den kleinen Verein um die Ecke, wie ich sie hier im Stadtteil vielerorts habe, die natürlich mit Ehrenamt und knappen Kapazitäten arbeiten. Und ich glaube, einer der wichtigen Aspekte ist natürlich, den Nachwuchs von rassismusbetroffenen Menschen in Führungspositionen zu stärken. Das heißt zu sagen, hey, kann ein Mensch mit Migrationshintergrund mal im Vorstand oder als Trainer aktiv werden, um da mehr Diversität zu schaffen. Der zweite Punkt ist, einen Antidiskriminierungsbeauftragten zu berufen, also jemand, der dann auch einmal jährlich bei der Mitgliederversammlung berichtet und sagt, was ist passiert, aber der auch ansprechbar ist, wenn es Probleme gibt. Dieser Mensch ist nicht nur für Rassismus zuständig, sondern auch für Frauendiskriminierung und Menschen mit Behinderungen und Ähnliches. Das Dritte ist mal eine Veranstaltung zu machen oder davon zu erzählen, also zu den großen Tagen, internationale Wochen gegen Rassismus, Diversity Day, etwas zu posten oder sichtbar zu machen für das Thema. Nummer 4 ist für mich ganz wichtig, es muss aufgeschrieben werden, dass wir ein gemeinsames Commitment haben. Wir schreiben es in die Satzung oder in den Code of Conduct oder in unser Handlungsleitfaden, was wir erwarten. Und es gibt auch eine klare Kommunikation an die Trainerinnen und Trainer, dass wenn so etwas passiert, dass sie handeln müssen. Das gehört zu ihren Aufgaben, das ist niedergeschrieben. Und fünftens natürlich Druck in Richtung Verband. Also die Verbände sind diejenigen, die Einfluss haben auf die Sportsgerichtsbarkeiten, auf den Umgang mit dem Thema. Und ich erwarte und wünsche mir, dass mehr kleine Verbände ihren VerbandsfunktionärInnen sagen, mir ist das Thema wichtig, wir wollen einen diskriminierungsfreien Sport für alle. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass es dafür mehr Förderung, mehr Fortbildung, mehr Coachings, mehr Trainings und klarere Vorgaben gibt in unserem Sport.
Ihr Credo ist, und das ist nachvollziehbar, alle sollten sich demnach willkommen fühlen. Dafür müssten aber auch alle Bedürfnisse respektiert und bedacht werden. Wird in diese Richtung genug getan?
Leider noch nicht. Leider sehen wir noch ein Defizit in der Wahrnehmung und Anerkennung von Bedürfnissen und der verschiedenen interreligiösen und interkulturellen Realitäten der Menschen. Viele Vereine haben sich noch nicht darauf eingestellt, was es bedeutet, wenn Menschen wie aktuell im muslimischen Fastenmonat fasten. Wie spreche ich die Eltern darauf an? Wie gehe ich um mit Spieltagen? Wie gehe ich um mit abendlichen Trinkpausen? Kann ich mein Training vielleicht sogar anders legen, damit die Menschen ordentlich Fasten brechen können? Wir sehen das natürlich auch im interkulturellen Dialog, Sensibilitäten im Bereich Umkleide. Das war ein sehr spannendes Thema, als ich selbst in der Jugendbundesliga gespielt habe. Gab es jemand, der war kein Muslim, der aus religiöser Überzeugung keine anderen nackten Menschen sehen durfte? Und da mussten Regelungen gefunden werden und man musste ihnen helfen, das mal an- und auszusprechen. Und das hat uns allen total geholfen, dann eine klare Regelung zu haben und es zu verstehen. Es geht aber auch um das Thema Essensangebot. Also für wen gibt es am Spieltag im Vereinsheim was zu essen? Wer fühlt sich dort willkommen? Ich weiß noch, ich war in Vereinsheim besuchen, da gab es 5 Gerichte auf der Karte und alle hatten Schweinefleisch drin. Jetzt bin ich kein Neider oder Ablehner des schönen Schweineschnitzels. Kann man gern mal essen, da bin ich auch mal dabei. Ich glaube aber, dass in einer Welt, in der es so viele Menschen gibt, sollte es auch mehr Angebot geben, weil alle sollten in Vereinsheim Platz haben und deswegen brauchst du ein Essensangebot, das das auch ermöglicht. Und das sind nur ein paar Gedanken, die mir kommen.
Ist der Sport, sind die Sportvereine denn überhaupt gut genug aufgestellt zukünftig, um in den kommenden Jahren diese von Ihnen angesprochenen interkulturellen und interreligiösen Herausforderungen zu meistern? Denn eigentlich liegt da ja auch eine Chance, gerade jetzt, wo aktuell dieses Nachwuchsproblem im Sport herrscht.
Ja, ich sage wirklich, hoffentlich sind sie gut genug aufgestellt, weil wir sehen derzeit schon den Umstand, dass 45% aller GrundschülerInnen in Deutschland in der Fläche, in manchen Städten natürlich weitaus mehr, Migrationshintergrund haben. Das heißt, wenn ein Sportverein, der in einer deutschen Innenstadt oder Mittelstadt liegt, diese Diversität nicht an sich heranlässt und die Türen aufmacht, dann wird das Vereinsheim, wird der Platz, die Turnhalle in einigen Jahren leer sein. Der Nachwuchs ist vielfältig, egal ob LGBTQI-Community, oder mit Migrationshintergrund oder in irgendeiner Form diversitätsbewusst. Wenn wir diese Menschen verlieren, haben die Vereine ein Problem. Und da sind sie häufig noch nicht gut genug aufgestellt, weil ganz viele diskriminierungsbetroffene Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen eher in den Einzelsport tendieren, weg von den Vereinen gehen, hin zum Individualsport. Aber die Vereine sind dort, wo das der demokratische Zauber passiert, wo Menschen über soziale Schichten hinweg sich wieder treffen, sehen und miteinander Zeit verbringen, unabhängig, ob sie Topmanager sind oder Reinigungsfachkraft, nebeneinander Sport machen. Und das geht uns verloren, wenn diese Sportvereine es nicht schaffen, diese vielfältigen Identitäten und Herkünfte zu integrieren.
Ist Ihrer Meinung nach in der Bekämpfung von Rassismus die Sportgerichtsbarkeit überhaupt ausreichend?
Nein, in der Rassismusbekämpfung sehen wir derzeit das Problem, dass ganz viele Sportverbände es an die staatlichen Behörden delegieren. Und beim Sport ist es ja so schön, dass es eine der Spielwiesen unserer Gesellschaft ist, wo Menschen Fehler machen können und vielleicht auch manchmal mit weniger Konsequenz Fehler verlernen können. Also hätte ich als Jugendlicher alle meine Fehler auf der Straße gemacht und nicht in der Schule oder im Sportverein, wäre ich heute sicherlich kein Professor. Und deswegen ist es wichtig, dass die Sportvereine und Verbände sagen, ja, wir haben eine eigene Regulierungsbehörden oder Strukturen, die nutzen wir auch. Unsere Sportgerichtsbarkeiten reagieren aktiv auf Rassismus. Und wenn Rassismus passiert, ist es nicht zuallererst Sachen der Behörden, sondern erstmal unsere Angelegenheit. Wir sind verantwortlich, wir arbeiten das auf und wir gehen da klar gegen vor. Und das machen sie leider noch zu wenig.